Der Sneakpot hat sein gemütliches Sofa auf dem Strip aufgestellt. Wir sind zurück in Las Vegas und besprechen für euch dort den Film Wild Card. Mit mir der Chefbrückler, Robert Krüger.
Hallöchen. Und dieser möchte gern Mobster. Am anderen Ende dieser Leitung heißt Stefan Giesbert.
Howdy.
Sehr mafiamäßig.
Ja, ich weiß. Wildcard, worum ging's?
Ja, Wildcard ist der neue Film mit Jason Statham. Da erwartet man ja erstmal so einen ordentlichen Prügler.
Prügel!
Ja, da erwartet man Prügel. Ist auch von Regisseur Simon West, der, glaube ich, jetzt bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine wohl schon öfter mit Statham zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel bei den Expendables. Da ist Statham zwar nur eine Randerscheinung, aber trotzdem auch dabei. The Mechanic ist, glaube ich, auch von Simon West. Insofern eigentlich ein Duo, wo man jetzt erwarten würde, da kriegen wir das, was wir bestellt haben. Ja, da gibt's auf die Fresse. Das löst der Film dann aber irgendwie nicht so in dem Maße ein. Also es gibt die typischen Statham auf die Fresse Szenen, aber eigentlich erfahren wir hier eine Geschichte von jemandem, der dieses Leben von, er ist ein Ex-Special Forces Typ, der theoretisch mit einer geknickten Herz-Dame-Karte 30 Leute töten kann in 8 Sekunden. Aber eigentlich macht er das nicht. Er macht das nur, wenn er irgendwie dazu getrieben wird. Und in diesem Film wird er nur sehr selten dazu getrieben. Also wir kriegen diese Szenen, aber wir kriegen wenig davon. Und in der übrigen Zeit ist es eine Geschichte, also er ist jetzt Sicherheitsmann, beziehungsweise Sicherheitsmann ist so ein bisschen das falsche, ja, ist so ein, ja, du kannst ihn buchen als dein Leibwächter, wenn du irgendwie in Las Vegas dich unsicher fühlst, wenn du deine Millionengewinne aus dem Casino nach Hause trägst und du möchtest einen Sicherheitsmann, dann könntest du ihn buchen oder sonst wie für irgendwelche kleineren Aufträge. Verschlägt er sich so durch mit dem Traum, mal $500.000 zusammenzubekommen, um 5 Jahre auszusteigen aus allem. Er will 100.000 pro Jahr, er will 5 Jahre aussteigen und in Europa, in Korsika segeln gehen. Das ist sein großer Traum.
Und brauchst du keine 100.000 im Jahr. Naja.
Nee, brauchst du nicht, aber das ist so, hat er sich so in den Kopf gesetzt. Ah, ja. Er ist, und das wird im Laufe des Films dann immer weiter klar, das kriegen wir am Anfang gar nicht so mit, aber das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil es auch sowieso in jeder Kritik steht. Er ist spielsüchtig. Wie sollte das auch anders sein? Das gesteht er sich nicht so ein und das wird auch erst so langsam, schimmert das immer weiter durch und wir begreifen das irgendwann, dass es ihm eins seiner Probleme ist. Und jetzt kommt eine seiner langjährigen Freundinnen, die kommt in Schwierigkeiten, die, ich glaube, sie ist sowas wie ein Escort-Girl oder sowas oder keine Ahnung. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Ist aber egal, sie wird von so einem Möchtegern-Mafia-Gangster, der im Golden Nugget residiert, in so einer großen Suite mit seinen 2 Schläger-Buddies, die entführen die quasi und vergewaltigen die auch und behandeln die wirklich nicht gut. Die landet dann in der Notaufnahme und die sagt ihm quasi, hier pass mal auf, wenn du mir helfen willst und du bist mir eh noch was schuldig, dann find mal raus, wie die heißen und wer mich da quasi übel zugerichtet hat. Und erst will er der gar nicht helfen, aber macht es dann im Endeffekt doch.
Ist das sein Job, ne? Ist das sein Job?
Ja, ist schon so, dass er eigentlich Prinzipien hat und sich nicht alles macht, was irgendwer von ihm verlangt, sondern eigentlich schon durchaus mal Jobs annimmt, die vielleicht ein bisschen gegen den Strich gehen, weil er das Geld braucht. Aber grundsätzlich merkt man, dass er zumindest immer mit seinen Prinzipien kämpft und dann abwägen muss. Ich brauche das Geld, aber eigentlich würde ich das nicht tun und hin und her und so. Das quält ihn immer so ein bisschen. Und jetzt außerdem wird relativ schnell klar, wenn er ihr helfen würde, dann legt er sich mit der Mafia an und der ist eigentlich immer aus dem Weg gegangen, sodass die ihn auch in Ruhe lassen. Also man kennt sich, man tut sich nichts, aber ist auch ganz klar, dass er nicht deren Territorium betritt oder die irgendwie ans Bein pisst. Und das wäre jetzt ganz klar die Sache. Das waren 2 so Mafia-Typen, die seine Freundin da vergewaltigt haben. Und damit würde er sich in Lebensgefahr bringen, aber es wäre natürlich nicht der Film, den wir gucken sollen, wenn das nicht machen würde. Also gibt es eine relativ schnelle, brutale Rache an den Jungs und danach hat er halt die Mafia am Hals. Ne? Und
rennt er vor denen weg oder fight? Oder willst du es lieber nicht sagen?
Das werde ich jetzt mal nicht aufschlüsseln.
Okay.
Aber ich sag mal, der Film, das klingt jetzt alles so, als würden wir doch viel mehr Prügel kriegen. Und genau das macht der Film natürlich eigentlich nicht. Also wir haben im Grunde
Zeigt er keine Prügel oder
doch?
Muss es nicht sein?
Nee, es ist so, der ganze Film entwickelt sich relativ langsam auf diese Rache hin und die passiert so am Ende der ersten Hälfte, würde ich sagen, vielleicht sogar noch. Okay. Also es ist auch noch in der ersten Hälfte. Da sind wir dann in diesem Hotelzimmer bei diesem Mafiosi, der fürchterlich schleimig und eklig ist und dann vom Zuschauer heiß erwartet, endlich das Gesicht verbeult bekommt. Und zwar so richtig. Mhm. Das ist dann eine Szene, die sehr hochglanzig inszeniert ist, wie überhaupt der ganze Film extrem hochglanzig gemacht ist. Der Kameramann liebt Slow Motion und auch, wie heißt das Gegenteil? Fast Motion, Fast Forward. Also wenn es schneller laufen lassen wird, damit die Schläge krasser aussehen. Warum facepalmst du?
Weil ich nicht drauf komme, wie das Wort heißt, wenn man Timelapse.
Ja.
Also nur von kurzen Szenen vielleicht.
Genau, also der geht dann immer so ganz extrem krass zwischen den beiden Geschwindigkeiten hin und her. Also du siehst dann irgendwie einen Schlag, der läuft schneller, sodass das richtig hart und krass geschlagen aussieht, aber du merkst irgendwie unterbewusst, das ist schneller gelassen, das ist nicht so geschlagen worden.
Ja.
Und in dem Augenblick, wo die Faust einschlägt in der Nase oder sowas, also es gibt eine Szene, da macht er mit seinem Hinterkopf, haut er so den Kopf nach hinten, der Typ ist von hinten an ihm dran und er wirkt den und er schlägt ihm dann quasi mit dem Hinterkopf die Nase in den Kopf rein. Mhm. Und der Einschlag ist dann in Slow Motion. Und dieser Übergang ist so ein Abbremsen, so und dann in Slow Motion dieser Einschlag mit dem Knacken von der Nase und allem in detailreichem Soundkulisse. Und dann läuft es wieder in extra Geschwindigkeit weiter und sieht dann teilweise wirklich cool aus. Und ist auch wirklich hochglanzig gemacht. Und
hat dir gefallen, oder?
Die Kampfszenen sind toll. Nur dann, jetzt hat er die verprügelt und was jetzt passiert ist, es ist klar, die werden ihm irgendwie auflauern, die werden ihm irgendwie ans Leder wollen. Mhm. Er klaut denen auch ein bisschen Geld und jetzt geht er mit dem Geld erstmal ins Casino und spielt. Und das ist vielleicht sogar der eigentliche Kern der Handlung. Was ist mit seiner Spielsucht? Wie weit hat er das im Griff? Wo kriegt ihn das dann doch dazu, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte? Und er lernt dann noch so einen jungen Typen kennen, der ist in Las Vegas, um seine Angst loszuwerden. Der hält sich für einen Feigling und sagt, er hat im Leben alles erreicht, er ist reich, er hat Geld, aber er ist ein Feigling, hat vor allem Angst und er will jetzt ihn engagieren, um ihm das Feiglingsein auszutreiben. Das ist so eine Nebengeschichte, die irgendwie am Anfang so anrollt, dass man denkt, der Film könnte sich darum drehen. Und dann versackt das irgendwo und wird am Ende nochmal aufgewärmt und versackt dann noch ein zweites Mal, sodass du irgendwie nicht recht weißt, was wollte der Regisseur mit dieser Geschichte eigentlich. Das ist so, was soll das eigentlich? Also es hätte Potenzial gehabt, aber er will den Auftrag nicht. Und genauso wie er den Auftrag ablehnt, lehnt der Film diese Geschichte irgendwie ab. Das ist so ein bisschen eigenartig. Und es gibt dann noch so ein paar andere Geschichten, eben die Frage, wie ist die Beziehung zu dieser Freundin und die Mafia, da gibt's dann nochmal eine ganz nette Szene. Am Schluss wird er von einem nächsthöheren Mafia-Boss zu so einer Befragung einbestellt. Dieser höhere Mafia-Boss wird von Stanley Tucci gespielt, der einzige weitere Schauspieler in diesem Film, der mir, den ich irgendwie kannte, der mir bekannt vorkam. Das ist auch wirklich, die ist toll gespielt. Die Rolle heißt Baby, was irgendwie witzig ist, wenn zwei erwachsene Männer, die sie irgendwie, der eine ein harter Schläger, der andere ein harter Mafia-Boss, sich gegenüberstehen und er sagt Hi Baby zu ihm. Das ist irgendwie, fand ich irgendwie einen witzigen Rollennamen. Und diese Szene ist aber zu kurz und die Rolle von Stanley Tucci ist viel zu kurz. Man würde viel mehr gerne von dem sehen. Der lässt so einen Glanz von so einem Mafia-Film wie Casino oder so, also solche Robert De Niro-Rollen, so, weißt du, die Leute, die Las Vegas im Griff haben im Untergrund. Das scheint da so ein bisschen durch und das Ganze geht 5 Minuten und dann ist die Szene wieder zu Ende. Und die Rolle, die Tucci spielt, ist cool, die ist sehr sympathisch. Also für einen Mafia-Gangster ist es so ein, von dem du gerne mehr sehen würdest. Und es ist dann viel zu schnell wieder rum. Und was auch toll inszeniert ist, rein von den Bildern her, ist das Glücksspiel. Also wenn er hingeht und das geklaute Geld versucht zu vermehren mit Blackjack, das ist wahnsinnig cool gefilmt. Auch da muss ich sagen, hat man mal kurz einen Augenblick gemerkt, dass Statham tatsächlich schauspielern kann. Das muss man ihm hoch anrechnen. Er versucht da so aus seiner Rolle das Beste rauszuholen. Das ist jetzt natürlich keine Oscar-reife Darstellung oder sowas, aber es ist eine Person, die halt in dem Augenblick eine Glückssträhne reitet, wo halt die Frage ist, wie lange hält die an und was macht das mit ihm? Mhm. Und keine Glückssträhne hält ewig. Das heißt, da ist dann auch noch das Gegenteil zum Spielen da. Das ist schön. Also da sieht man mal, dass Statham mehr kann, als nur Leute verhauen.
Und auch das kann er auch schon ziemlich schick.
Das ist richtig. Aber es gibt in dem gesamten Film 1, 2, 3 Prügelszenen. In der mittleren werden wirklich viele Leute verhauen. Die geht auch was länger.
Okay.
Und die dritte ist sehr brutal. Da kämpft er, glaube ich, mit einem Löffel und einer Gabel oder sowas. Und diese drei Szenen sind sehr intensiv, aber im Vergleich zur Gesamtlänge des Films und wie viel man Prügel in einem Statham-Film erwarten würde, doch, finde ich, ist das Glücksspiel und die Stadt spielen die Hauptrolle. Und eben nicht die Schlägerei. Und das leitet so ein bisschen in die Irre, wenn du dir das Plakat auf IMDb anguckst, dann siehst du einen in die Luft springenden Jason Statham, der offensichtlich zu irgendeiner Art Schlag ausholt. Und dieses ganze Plakat sagt schon so, erwartet eine Kloppe, ja. Und das ist eigentlich ein bisschen fehlleitend an der Stelle.
Ja gut, aber das ist ja das, was man eigentlich von Jason Statham haben möchte.
Ja, eben. Und deshalb weiß ich nicht, ob die Standard-Crowd sozusagen, also seine Fanbase, ob die an der Stelle bedient wird. Ich finde, der Film ist ganz klar ein B-Movie und er will auch nicht mehr sein. Aber unter den B-Movies ist er schon so ein bisschen so ein kleines Goldstück, weil er sieht echt toll aus. Die Geschichte verheddert sich so ein bisschen und weiß nicht so recht, was sie will. Ist auch, glaube ich, ein Remake. Ich habe das Original nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich gebe ihm mal 6 Punkte. Ich finde den sehenswert, aber man darf jetzt nicht mit den falschen Erwartungen daran gehen. Also ganz viele Leute neben mir haben sich total gefreut, als Jason Statham in den Credits so als erster Name auftauchte und waren dann über den Film irgendwann enttäuscht, weil sie das Gefühl hatten, der fährt mit angezogener Handbremse, der kommt nicht aus dem Quark, wann verhaut er dann jetzt endlich mal den ersten Typen?
Okay.
Das ist vielleicht so was man wissen muss. Wenn man den sehen
okay, will. Ja gut, aber gut, wenn unsere Hörer das jetzt wissen und sich darauf eventuell einstellen und das gerne schauen möchten, warum denn nicht?
Genau, warum denn nicht?
Ja.
Gut, also 6 Punkte gebe ich dem Film Wildcard. Ich habe eben gerade, als ich noch Besuch hatte, gesagt, ich muss jetzt podcasten, ich muss einen Film besprechen. Dann meinen sie, über was redet ihr? Und dann stand ich da und habe gesagt, ich weiß es nicht mehr. Habe ich tatsächlich auf der Facebook-Seite vom Kino gucken müssen. Was für ein Filmweg. Und sobald ich den Titel gelesen hatte, war alles wieder da in Erinnerung. Dann wusste ich auch sofort, was ich sagen wollte und die kleinen Punkte, die mir eingefallen sind. Aber ich stand eben echt im Flur, als ich Tschüss gesagt habe zu meinem Besuch und habe gedacht, das kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, was ich besprechen muss gleich in 5 Minuten in der Sendung. Ja.
Und dafür bist du ja ganz gut über die Runden gekommen, möchte ich mal sagen.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben. So, das zweite Thema einer jeden Sendung, die wir über Skype aufnehmen, ist die Droge der Wahl. Herr Giesbert.
Ja, ich möchte unseren französischen Freund zitieren, den wir auf dem BCB kennengelernt haben. Und der sagte, Wiesel Peak, ich habe mir einen Roggenwhisky aus meiner Bar geholt, den ich jetzt öffnen werde. Wir haben ihn nämlich auf dem BCB wir haben ihn dort auch probiert, aber dort eine Flasche mitgenommen. Und ich habe es geschafft, sie bis jetzt zuzuhalten. Jetzt mache ich sie auf. Was trinkst du?
Ich habe auch eine Flasche, die wir vom BCB mitgebracht haben. Es ist auch amerikanisch.
Okay, wir haben uns vorher besprochen, deswegen habe ich es.
Ja, na gut. Double Rye. Hast du eine Ahnung, was Double Rye bedeutet? Ich weiß es nicht.
Vielleicht doppelt so viel Roggen, dass nicht 100%, sondern 200% Roggen drin ist.
Das ist eine Theorie. Oh Gott, hier sind ungefähr 1,5 DIN A4 Seiten Text auf der Rückseite. Das lese ich jetzt nicht alles quer. Also er hat nur 46%. Er heißt High West und ist, wie der Name Rye vermuten lässt, ein Roggenwhisky aus Amerika. Amerika.
Ja, Amerika. Der Whistle Pig hat 50%.
Na dann.
Da bin ich ja schon mal vier vorne.
Da bist du vier vorne. Bottled by High West Distillery, Park City, Utah. Das sind doch die, die gar keinen Alkohol trinken, oder? In Utah, die ganzen Mormonen. Alle über einen Kamm scheren, immer. Generalisierung ist immer scheiße, immer. Double Rye Whiskey. So, das gießen wir jetzt mal hier in dieses Glas. Es hat einen sehr, sehr, sehr schönen Korkstopfen mit Holzkappe oben. Der sieht extrem übertrieben nach viel zu teurer Verpackung aus. Diesmal habe ich das mit dem Eingießen noch so hingekriegt, dass ich nicht schon wieder 8 Cl von dem Zeug trinken muss, nur damit es ein schönes Geräusch beim Eingießen macht.
Ich mache auch kurz mal schönes Geräusch.
Mach mal. Das Schöne ist, wir trinken hier zwei Sachen, die man, glaube ich, beide in Deutschland nur extrem schwer bis gar nicht kriegen kann. Also wenn die Hörer jetzt sagen, ah, das klingt gut, ich will das auch haben, dann würde ich sagen, flieg mal in die USA, das ist nicht so leicht zu beschaffen. Cheers.
Cheers, cheers.
Derweil stellen wir fest, dass du Fernsehen geguckt hast.
Derweil stellen wir fest, dass unser Hörer Carventil sich daran beteiligt und er trinkt Liefmanns Cuvée Brü, ein belgisches mit Kirschen angesetztes Bier. Herzlichen Glückwunsch, das finde ich cool.
Das klingt sehr gut.
Haben wir unseren normalen Hörern gesagt, dass wir heute mal wieder eine Live-Sendung gehabt haben?
Ach so, nee. Wenn ihr die Hörer am Dienstag hört,
vorgestern haben wir live gesendet.
Richtig. Und wenn ihr gewollt hättet, dass ihr mithören könnt live und auch im Chat dabei sein könnt, dann hättet ihr auf Facebook oder auf Twitter gucken müssen, wo wir das angekündigt haben. Zugegebenermaßen verdammt knapp vorher, also eine Stunde oder zwei, weil wir es erst zu dem Zeitpunkt beschlossen haben.
Ja, stimmt. Ja, ich war noch im Training, es war noch um 5 Uhr, da hast du mich schon gefragt.
Echt? Siehst du mal, mein Zeitzusammenhang des heutigen Tages ist komplett broken.
So, Prost.
It packs a punch, würde der Ami sagen, glaube ich.
Ja, kann was.
Jetzt schön.
Schmatzen wir genauso ins Mikrofon wie die Freunde vom Bildungstrinken. Aber das muss wohl so sein.
Das ist wohl, das kommt mit dem Alkohol mit sich.
Ja.
So, also, du warst im Fernsehen. Nein, nicht im Fernsehen. Du hast den Fernseher angemacht und hast dort reingeschaut.
Wir haben dieses Wochenende ein Trainingslager gehabt. Das heißt, ich kam Samstagabend nach 8 Stunden Training nach Hause, war gelinde gesagt erschöpft. Und wir haben irgendwie durchgeschaltet und sind dann auf Wo ist Fred? Wir haben erst Sportschau geguckt und dann sind wir auf Wo ist Fred, den wir ja schon mal in der Sneak gesehen haben, hängen geblieben. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Sneak
gesehen?
Ja.
Die einzige Szene, die ich an Wo ist Fred, wo ich wirklich immer sehr lachen muss, ist die, wo er oben mit dem Rollstuhl am Ende dieser kreisrunden Treppe steht, in dieser nicht behindertengerechten Wohnung und schiebt ihn mit dem Rollstuhl an die Treppe. Und dann lösen sich diese beiden Handgriffe und Til Schweigers Rolle, also Fred, rauscht die Treppe runter und Alexander Maria Lara macht ein sehr bedröppeltes Gesicht und Jürgen Vogel labert irgendwas von Bestzeit, so schnell warst du ja noch nie. Ja. Diese Szene in dem Augenblick, wo er wirklich nur noch die Griffe in der Hand hat und dann so in die leeren Griffe reinguckt und ihm klar wird, ach du Scheiße. Da muss ich mal sehr lachen. Das ist aber auch so die einzige, die ich jetzt noch präsent in Erinnerung habe aus dem Film.
Ja,
nee. Ansonsten, kurz Zusammenfassung, aus irgendwelchen Gründen muss oder möchte Til Schweiger so tun, als sei er an den Rollstuhl gefesselt.
Genau.
Damit er damit er diesen komischen Ball für die Tochter von der Tussi besorgen kann, die er anbaggern will.
Genau, für den Sohn.
Ach, den Sohn, ja, genau. Der irgendwie ein Miststück ist.
Das ist ein widerliches Kind. Total die Nervensäge.
Ja. Ja, warum hast du dir das nochmal angeguckt? Also ich glaube, ich hätte weitergeschaltet.
Best of the rest. Also die meisten Sachen waren irgendwie nicht sehr schön, was irgendwie gestern Abend im Kino, im Fernsehen kam und irgendwie für Serie, wir schauen ja im Moment Marco Polo, waren wir dann doch zu kaputt, weil im Endeffekt haben wir, glaube ich, von Wurstfried auch nur immer Ausschnitte geschaut. Weil ja dann Werbung kommt oder machst du irgendwie was anderes und dann, keine Ahnung, holst noch was zu essen oder gehst nochmal duschen oder, nee, duschen, das war früher. Ja, jedenfalls haben wir ihn dann, und es kam ja gerade am Anfang, sind ja so ein paar lustige Szenen, auch später, wenn er dann auf der Baustelle ist, der halt vermeintlich ohne Rollstuhl auf einer Baustelle rumrobbt, beziehungsweise sich von den Kollegen tragen lässt, damit er irgendeine Wand hochziehen kann. Das war ja schon ganz lustig.
Ja, aber diese ganzen Szenen, das ist so Fremdschämen. Also ich finde da wirklich Christoph Maria Herbst an der Stelle wieder am sehenswertesten.
Auf jeden Fall, der ist so gut. Der taucht ja leider viel zu selten auf, aber er ist wirklich richtig toll. Also es war das Best from the Rest. Aber meistens habe ich eh zwischendrin dann doch Digital Ref TV geschaut. Das ist so ein,
was bitte?
Digital Ref TV ist ein YouTube-Kanal von einem wie heißen die Einwohner von Hongkong?
Hongkongianer. Ich habe keine Ahnung. Ein Hongkonger. Ah ja,
das ist ein Chinese, der in Hongkong lebt.
Ja. Da haben wir es. Das kann man nehmen. Das geht.
Ja. Der über Digitalfotografie redet und dort
auf Englisch nehme ich an.
Auf Englisch, ja. Und dort seine Erfahrungen weitergibt. Also er scheint ein recht guter, angesehener Fotograf zu sein. Auch sein YouTube-Kanal, irgendwie die Videos haben zwischen 200 und 1,4 Millionen Views. Also
da kommt schon der ein oder andere Euro dann auch in Werbung bei rum.
Ja, genau. Und er macht es auch ziemlich lustig. Also ich mag es halt, wenn die auch so, gerade er dreht halt einfach immer ab. Er irgendwie beschimpft dann seinen Kameramann oder zwingt ihn, dass sie irgendwelche Wettbewerbe machen oder dann schmeißen sie mal irgendwelche Kameras teilweise sogar versehentlich runter oder keine Ahnung.
So. Im Chat heißt es gerade, dass die Episoden, wo sie berühmte Fotografen mit Spielzeugkameras losschicken, lustig sein. Hast du so einen schon gesehen?
Oh ja, ganz toll. Vor allen Dingen die Bilder, die halt machen mit so einer wirklich, so einer komischen Plastikkamera.
So ein Wegwerf-Dings oder was so?
Nee, ach Quatsch, nein, so wirklich ein Kinderspielzeug, was du so mit zwei Händen anfassen kannst, wo du so ein, der wirklich so groß ist wie eine Briefmarke, also Briefmarke, erinnert euch noch damals, als man noch so Post verschickt hat und so Sachen draufkleben musste?
Ja.
So kleine Bildschirme, die irgendwie eine Auflösung hat von 20 mal 40 Pixeln oder so, gefühlt. Im Endeffekt sind es wahrscheinlich wirklich nicht mehr als 100. Und damit machen die dann halt irgendwelche High-End-Mode-Fotos und so weiter und machen dann irgendwelche Faxen, hängen dann irgendwelche Sachen ins Bild und die Ideen, die sie dabei haben, die sind halt einfach so gut und da kann man durchaus auch das eine oder andere noch für das eigene Fotografieren eventuell mitnehmen. Das ist wirklich lustig.
Cool. Ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken, schon allein, weil ich das selbst gucken will. Aber nochmal für mich zum Verständnis, also es geht nicht um Nachbearbeitung, sondern es geht tatsächlich ums Fotografieren selbst.
Genau, es geht nicht um Sache. Ich habe mich schon die ganze Zeit so gesucht, was man für YouTube-Videos zum Fotografieren gucken kann und die sind halt wirklich sehr unterhaltsam. Bei allen anderen kommt irgendwann auch mal Post-Production rein. Der macht halt wirklich, also ich glaube, ich habe noch nie irgendwie Post gesehen von ihm. Also er sagt irgendwie mal, ja, da machst du in Photoshop noch irgendwas drauf und dann sieht es halt so aus. Und der fotografiert auch immer, wenn sie durch die Stadt laufen, um irgendwelche Sachen zu machen, immer Frauen, die so Karren schieben. Immer wenn, also der redet über irgendwas und dann springt er plötzlich zur Seite, reißt seine Kamera hoch, macht zwei Fotos und geht weiter. Und dann siehst du halt in der Einblendung, dass er gerade wieder so eine Frau mit Karren fotografiert.
Street Photography. Ja. Oder wie?
Ja, genau. Das machen sie halt auch ganz viel.
Okay.
Ja.
Ja, schön. Das werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Und ich wollte jetzt irgendwie gerade mal raussuchen, von wem dieses Zitat ist. Mit denen, wo du gerade gesagt hast, man schickt gute Fotografen mit schlechten Kameras los und sieht dann, was die daraus noch machen. Da gibt es irgendwie dieses schöne Zitat, wo berühmter Fotograf X hier einsetzen, irgendwo zum Essen eingeladen worden ist und irgendwie die die Dame des Hauses tischt auf und es ist sehr leckeres Essen und irgendwann sagt sie dann auch zu ihm, also ihre Bilder, die sind wirklich super, sie müssen eine sehr teure Kamera haben. Und er legt dann Messer und Gabel weg und sagt irgendwie, ja, das Essen war auch sehr lecker, sie müssen sehr teure Töpfe haben. Und ja, das bringt es halt auf den Punkt, ja, dieses ganze Technikgenörde, das ist für viele Leute so der Motor, wie sie in dieses Hobby reinkommen, speziell glaube ich für so Leute, die eh so nerdgetrieben sind wie wir.
Ja.
Dann kommt man da so und dann brauche ich noch das Objektiv und dann muss ich unbedingt den Blitz haben und dann kaufe ich mir noch und aber der Body hat so und so viel Megapixel mehr und da gibt's noch die Funktion, da habe ich Spiegelvorauslösung irgendwie selber, bla und irgendwas hast du da immer, was du, wo du denkst, wenn ich noch dieses Ding hätte, dann wäre ja alles viel besser. Und das treibt einen in dieses Hobby rein und auch dazu, sich damit zu befassen, aber im Endeffekt ist das alles völlig wurscht, du musst halt lernen zu fotografieren und das Auge dafür zu haben, ne? Da kannst du auch wieder hingehen und sagen, hier nimm mal die Spielzeugkamera.
Ja.
Und wenn jetzt noch irgendwer wüsste, von wem dieses Zitat war, ich will Robert Capa sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Das kann ja mal irgendjemand nachtragen, in den Kommentaren oder im Chat.
Ja. Also.
Wie heißt die Sendung? Rev, was?
Digital Rev TV.
Wofür steht dieses Rev? Heißt der Typ so, oder?
Nee, der Typ heißt Kai und sein Kameramann heißt Lok.
Kai Lok.
Okay. Nein, Kai ist der eine und Lok.
Ja, nee, ich dachte gerade irgendwie, vielleicht ergibt das ein Wortspiel, dann tut's nicht.
Also, sehr gut. Schaust du irgendwelche Fotografie, sag du, fotografierst ja auch einiges? Oder irgendwie, wo du das gelernt hast, so?
Als ich, sag mal, als ich mir diesen ganzen Foto-Nerd-Kram mit dem großen Rohr reingefahren habe, war diese YouTuber-Zeit noch nicht so richtig am Start. Da habe ich sehr viel eher gelesen. Also ich habe mich in so Fotoforen rumgetrieben, wo man seine Bilder hochladen konnte und wo wir uns dann wirklich ausgiebig darüber gestritten haben, was an diesem Bild jetzt toll oder nicht toll ist. Also man muss da ein bisschen eine Umgebung finden, in der man auch ernsthafte Bildkritik kriegt und man muss auch lernen, mit der Bildkritik umzugehen. Was du oft findest, ist so, wir haben damals immer scherzhaft auf die Foto-Community gemeckert, weil da stellst du halt ein Bild rein und es ist so semi-okay und dann kriegst du irgendwie 63 Likes und 65 Kommentare, wo drunter steht, oh, tolles Bild, super, ich wünschte, ich könnte so fotografieren. Und dann stellst du das gleiche Bild irgendwie in ein Forum, wo mal wirklich Fotografen unter sich sind. Und da hast du dann wirklich ernsthaft Leute, die dir sagen, pass mal auf, der Fokus, der sitzt irgendwie 2 Millimeter zu weit vorne und außerdem hätte ich das rechts weiter beschnitten und die Belichtung ist ein Drittel Blende zu dunkel und was hast du da mit den Farben gemacht und keine Ahnung was. Also und Leute, die wirklich in der Lage sind, nicht nur zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern auch konstruktiv sich so ein Bild anzugucken und dir zu sagen, warum sie glauben, dass das funktioniert und das nicht funktioniert. Und was man vielleicht hätte machen können. Und da lernst du unfassbar viel. Ich bin lange, lange nicht mehr in diesen Foren aktiv, weil ich das so irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Man kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man denkt, so, ich kann es jetzt so gut, wie ich es können möchte. Alles Weitere würde jetzt bedeuten, dass ich quasi ja dauerhaft mit einer Kameraausrüstung rumlaufe und noch viel, viel mehr übe, um besser zu werden. Und da muss man dann doch irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, ist das dann jetzt mein Main-Hobby, mache ich das jetzt dauernd? Oder ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich dachte, so für meine Casual-Photography kann ich es jetzt gut genug. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und habe es dann so ein bisschen runtergefahren, habe aufgehört, diese Foren zu lesen. Wahrscheinlich bin ich jetzt mittlerweile wieder total aus der Übung und ist aber auch egal.
Ja, man muss halt einfach regelmäßig fotografieren.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, das.
Ja, klar.
Ich bin jetzt gerade so in dem Stadium, wo ich die Nervensäge auf allen Familienfesten bin, weil ich immer die Kamera dabei habe.
Ja,
warte. Hinterher freuen sich alle, wenn sie irgendwie 20 schöne, vermeintlich schöne Bilder haben.
Genau.
Du hast dann da auch wieder, du hast so eine tolle, die macht so tolle Bilder, deine Kamera.
Ja.
Nee, das war Lightroom. Das hat die Farbe schön gemacht. Ja, guck mal, wie grün das Gras ist. Ja.
Genau. Echt. Was ich dann jetzt immer noch gucke, ist, so ein bisschen Photoshop-Sachen, weil mich das immer noch interessiert, das macht mir Spaß, so ein paar von meinen casual geschossenen Bildern aus dem Urlaub. Also ich sag mal, im Urlaub nehme ich dann schon eine Spiegelreflex mit und gönne mir dann auch schon mal irgendwie an einer schönen Location mal eine halbe Stunde, um zu versuchen, die wirklich aus dem Besten, also so ein bisschen mich ranzutasten, wie muss ich das fotografieren, damit es wirklich gut aussieht. Und ein paar von den Bildern, die liegen ja dann immer das ganze Jahr hier auf Halde. Und wenn man mal Lust hat, dann holt man sich eins davon raus und setzt sich mit Lightroom und Photoshop hin und frickelt sich das irgendwie so zurecht, dass es vielleicht mal irgendwann gut genug ist, an der Wand zu landen. Manche davon schaffen es nie an die Wand, die meisten. Und ein paar von denen, wo man denkt, das hat echt Potenzial, fängt man nie an zu bearbeiten, weil man sich nie aufraffen kann. Aber ja, deshalb, ich gucke Photoshop User TV und Lightroom, oh Gott, wie hieß das? Lightroom irgendwas. Ich muss kurz mein iTunes aufmachen, dann sage ich es dir. Da gibt es aber schon
seit ewig... Nein, dann lädt es gleich runter, oder?
Bitte? Nein, ich will
dann lädt es gleich was runter, oder?
Nein, nein, tut es nicht. Ich kann nur dazu sagen, dass es da leider schon seit Ewigkeiten keine neuen Folgen mehr gibt. Wenn die alten noch verfügbar sind, da war aber viel schöne Sachen drin. Lightroom Killer Tips heißt das Programm. So, das wollte ich sagen.
Okay.
Ja, das sind alles aus diesem Scott Kelby-Universum, der ja auch Bücher schreibt und irgendwie da der Häuptling von der National Photoshop Association, glaube ich, ist. Das kann man gucken. Ansonsten, ja, zu Lightroom gibt es, glaube ich, endlos viel. Also da findet man auf jeden Fall was. Wenn man da irgendwie ein Foto. Ich glaube, der Chris Marquardt von Happy Shooting, auch ein Podcast, den man zum Thema Fotografieren immer mal hören kann. Habe ich am Anfang, das war, glaube ich, sogar mein Einstieg in das Podcasten. Den kann man hören und der hat, glaube ich, mit den Bits und so Timo Hetzel mal so einen Lightroom-Kurs gemacht, den man irgendwie für 30 Euro kaufen kann. Gibt so einen Videokurs.
Oh, könnte ich da vielleicht auch was
rein nörden möchte.
Mhm. Mhm. Gut. Ich werde mich weiterbilden. Dann werde ich tolle Bilder machen, die wir dann nicht hier reinstellen, weil sie dafür dann doch nicht gut genug sind. Wir machen lieber Bilder mit dem iPad, so wie vor 2 Wochen. Ein Möwenfoto.
Möwenfoto? Ach so, ja, nein, die Taube. Oder was meinst du?
Möwe.
Ah, da kann man drüber streiten.
Die da so seitlich reingeguckt hat. Ach nee, das warst du.
Ach so, das meinst du? Du Keks, das ist ein Pinguin.
Das war ein Möwe.
Nein, das ist ein Pinguin.
Ja,
wenn ich weiß, worüber wir sprechen, wir haben kürzlich ein Foto gemacht hier von unserer FaceTime-Sitzung.
Vorletzte Folge.
Genau, ist da im Artikel verlinkt. Lass uns zum nächsten Thema kommen, sonst geht das hier endlos.
Du hast Firebird geschaut.
Richtig, man hat dich gerade nicht verstanden.
Da frage ich mich zuerst, ach so, du hast Firefly geschaut. Da frage ich mich zuerst, wiederholt oder zum ersten Mal?
Zum ersten Mal. Und zwar,
warum das?
Ich hatte das noch nicht gesehen und man hört ja immer, dass das total toll ist und alle sind so mega große Fans von Joss Whedon heißt er, glaube ich, ne? Der Regisseur.
Mhm. Mhm.
Und man muss diese Serie gesehen haben und nichts ist besser, was Science Fiction angeht, bla 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 bla. Und ich konnte mich lange nicht aufraffen, weil ich ja eigentlich nicht so der Seriengucker bin. Das werde ich jetzt gerade so ein bisschen scheinbar, aber war ich ja jahrelang nicht. Und habe gedacht, okay, ich gucke jetzt mal dieses Firefly. Vor allen Dingen ist es nur eine Staffel, kann ich ja mal machen. Und dann habe ich die Serie zuerst geguckt und habe dann danach auch den Film angeschaut. Also der heißt nicht Firefly, das war auch erst mein Dings, wo ich den gesucht habe, ob ich den irgendwo finde, aber er heißt Serenity, Aufbruch in neue Welten.
Mhm.
Den habe ich danach auch noch geschaut. Und es ist auch, glaube ich, die richtige Reihenfolge, weil der Film spielt nach der Serie. Also er macht dann immer so Flashbacks vor die Serie, aber ich erzähle erstmal kurz, worum es geht, für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was Firefly ist. Es ist eine... Hast du es gesehen eigentlich? Stefan?
Ja. Ja.
Wie lange ist das her?
Da haben wir schon Sneakpot gemacht.
Okay.
So 100 oder so, 2 Jahre.
Okay. Also es ist eine Serie, die spielt 2500, hast du nicht gesehen? Die Menschheit hat die Erde verlassen, weil die irgendwie unwirtlich und unbewohnbar geworden ist und ist in eine andere Galaxie gegangen, wo es ganz viele Planeten und Monde gibt. Es hat sich eine große Zentralregierung namens die Allianz herausgebildet, die irgendwie ja relativ strikt herrscht. Dann hat es einen Krieg gegeben mit den Leuten, die sich dem nicht unterwerfen wollten. Die Allianz hat gewonnen und die Leute, die sich immer noch nicht unterwerfen wollen, sind so auf die Außenplaneten dieser Galaxie geflüchtet und leben da irgendwo so ein bisschen so ein Schattendasein und versuchen nicht aufzufallen. So ein bisschen vom Setting her fast so ähnlich wie Star Wars, so du hast die Rebellion und du hast die Bösen mit den Sternzerstörern. Mhm. Und wir folgen jetzt einer Crew, die fliegen so einen alten, rostigen Haufen und sind so Gelegenheitssöldner, ist vielleicht das falsche Wort, so Händler, die Schmuggler, die hin und wieder mal was transportieren oder irgendwem helfen oder irgendwem irgendwas von A nach B transportieren, was man eigentlich offiziell nicht dort handeln oder dort einführen darf oder irgendwie so Schmuggelware, Krams, versuchen sie sich so über Wasser zu halten. Und das ist eine relativ bunt zusammengewürfelte Crew. Und im Laufe der ersten Folgen werden es dann noch mehr oder gleich in der ersten Folge irgendwie kommt dann noch so ein Doktor mit seiner Schwester an Bord und die Schwester ist irgendwie von der Allianz mal derbe misshandelt worden, für irgendwelche Experimente rangezogen worden und der geht's nicht so gut. Die hat dann noch so Nachwirkungen von diesen Experimenten und hat so Halluzinationen, kann Stimmen hören, kann so ein bisschen Gedanken vorher ahnen, kann so manche. Und das rätselt sich dann so über die Folgen drüber. Was ist mit der passiert? Warum ist die so, wie die ist? Und ja, der eine Typ ist so ein Schläger. Dann ist so eine Prostituierte an Bord. Das finde ich übrigens witzige Konstruktion dieser Welt. Dass Prostituierte so, ja, wie heißen sie? Sie heißen so, wie ist denn das Wort dafür? Ich komme nicht auf den Namen, wie sie dies nennen. Ich habe es hunderte Male gehört in den letzten Wochen, jetzt komme ich nicht drauf. Ist auch egal. Also diese Art von Begleiterin, die sie da darstellt, ist extrem hoch angesehen. Das ist eine extrem hohe Stellung in der Gesellschaft.
Also, Hostess oder was?
So ähnlich, ja.
Scott Girl.
Ja, sowas. Also sie ist so, ich komme nicht auf das Wort, ist auch egal. Jedenfalls, die Witzigkeit ist diese Stellung in der Gesellschaft, die das einnimmt und wie das halt im Kontrast zu dem steht, wie eine Prostituierte bei uns in der Gesellschaft dasteht, ist halt witzige Stellung, die ist Companion, danke, der Chat hat's gesagt. Eine Companion ist sie. Was ja im Grunde Begleitung oder sowas heißt, ja. Also Escort ist vielleicht nicht so schlecht, ist nicht so weit weg.
Hast du in OV geschaut oder auf Deutsch?
Ich habe am Anfang OV geschaut, ich fand's aber extrem anstrengend, weil die Tonmischung so ist, dass man wirklich verdammt wach und dabei sein muss, um da mitzukriegen. Und da wird auch viel genuschelt und so. Also ich habe dann irgendwann auf Deutsch zurückgeschaltet, weil es mir zu anstrengend war, es in OV zu gucken. Mhm. Ja. Hier wurde gerade im Chat ein Firefly-Modell aus Lego gepostet. Ich bin ein bisschen geflasht. ja.
Das ist der K-Ventil und sein Wohnzimmertisch.
Krasse Scheiße.
Oder?
Egal, jedenfalls die Geschichte ist dann witzig halt, weil wir haben diese Allianz versus Außenwelten-Geschichte, wir haben diese Schmuggler-Stories, die so den Handlungsbogen einer einzelnen Folge ausmachen. Wir haben dann so ein bisschen diese Zombies, diese Reaver heißen sie. Das sind so kannibalische Leute, die irgendwie sich aus der Gesellschaft verabschiedet haben und mit schwer beschädigten, kaputten Schiffen rumfliegen und Leute fressen. Und die kommen so ein bisschen wie Zombies daher. Und was dann halt auch noch ein großer Teil der Geschichte ist, immer wenn wir am Boden sind, wenn wir nicht uns im Weltall aufhalten, sondern wenn wir am Boden sind, auf irgendwelchen Planeten, dann ist es eigentlich ein Western. Dann wird auf Pferden geritten, dann wird mit
ja, das fand ich auch immer lustig.
Dann wird mit Colts geschossen, die zwar manchmal so lustige Laserschießgeräusche machen, aber sind halt normale Revolver irgendwie. Ja. Man hat dann hin und wieder auch mal eine modernere Waffe und irgendwer hat dann auch mal Raketen oder Granaten oder vielleicht eine Laserwaffe oder sowas. Aber im Großen und Ganzen so die Lieblingswaffe, was man so standardmäßig aus dem Holster zieht, wenn man auf irgendwen schießen will, ist dann halt erstmal so ein Colt. Und die meisten Folgen in der Serie fangen mit einer Barschlägerei an. Also das mischt die Genres. Das
liegt uns ja ganz fern.
Eine Barschlägerei? Nein, ja. Würden wir nicht tun. Also es ist eine witziges Genre-Mischmasch, dass ich am Anfang so ein bisschen, wo ich dachte, Western und Weltall, das soll funktionieren. Aber im Endeffekt funktioniert es erstaunlich gut. Und ich habe die gerne gesehen.
Ja, ich fand's auch toll. Es sind ja alle Leute so begeistert von dieser Serie. Also.
Hast du den Film auch gesehen?
Ja, ich glaube sogar vorher. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, nicht so bewerten können, wie er eigentlich ist. Ich glaube, ich muss ihn nochmal schauen.
Ja, wie gesagt, der fängt halt, er macht so Flashbacks in die Kindheit von unserer kleinen Verstörten, der Schwester vom Doktor, und River heißt sie. Und dann springt er zu dem Moment, wo sie befreit wird von diesen Experimenten, und dann springt er quasi in die Zeit hinter die Serie. Und das ist, glaube ich, so gemacht worden, damit die Leute, die den Film sehen und die Serie nicht kennen, so einigermaßen peilen, worum es geht. Ja. Und dann gibt es wohl noch einen Comic, wenn ich das richtig gelesen habe, oder so eine Graphic Novel, die in der Zeit zwischen der Serie und dem Film, da liegen wohl 6 Monate Zeit dazwischen, und da gibt es halt noch dieses Material, was diese Lücke abdecken soll, aber das habe ich nicht gesehen, da müsste ich mir nochmal reinfahren. Dann hätte ich alles.
Dann wärst du komplett.
Da wäre ich Firefly complete, beziehungsweise ich müsste, glaube ich, noch so ein Lego-Modell bauen, vorher darf ich das nicht behaupten.
Sieht echt schick aus, aber es gab es nicht von Lego, es hat wahrscheinlich irgendjemand nachgebaut.
Keine Ahnung.
Ich habe auch lange, bevor es Lego Star Wars gab, habe ich schon einen X-Wing gebaut.
Du kleiner Nerd, du.
Ja, aber das war noch vor der Zeit, wo es Digitalkameras gab. Deswegen konnte ich noch nicht mal ein Foto von machen.
Es hätte Filmkameras gegeben. Hattet ihr sowas nicht? Also so mit 35 mm Celluloid 8, in der Kamera.
8 mm hatte meine Mutter.
Nein, ich meine nicht Video, nur ein Foto. So.
Ja.
8 mm Fotokamera?
Ach so, Foto. Nee, 35 mm Foto, ja. Das hatten wir schon. Ja.
Tja, hast du nicht gemacht. Ne?
Kleinbildkameras. Nee, das haben wir nicht gemacht.
Okay. Lass uns zum nächsten Thema kommen.
Ja, jetzt kommt ein ganz großer Themenblock. Wir haben ja die letzten Wochen ein bisschen unsere Hörerfragen vernachlässigt.
Ja, das haben wir jetzt getan, leider.
Kurz vor knapp zur Aufnahme getroffen haben und dann noch eine Hörerfrage vorbereiten, das ist immer schon ein bisschen schwierig. Aber wir sind jetzt in der vorletzten Woche von den Freunden vom, wie heißt der Podcast?
Spätfilm,
genau. Nominiert worden für den Liebster Award. Award. Herzlichen Glückwunsch.
Für den Liebster Award, ja. Ein Award mit wirklich krummer Grammatik und kaputtem Namen.
Ja,
genau. Aber im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein Blogstückchen, ein Podcaststückchen, das man uns zugeworfen hat, und es kommt mit 11 Fragen, die wir beantworten sollen.
Genau.
Und dann müssen wir es weiterwerfen, wie sich das für einen anständigen Kettenbrief gehört. Sonst, genau, glaube ich, Fußpilz, 50 Jahre Sex mit haarigen Bären und ich weiß es nicht, was halt so immer passiert, wenn man so einen Kettenbrief nicht weiterschickt. Da ist ja immer so eine gewisse Bestrafung mit einhergehend. Schieß los, erste Frage.
Ja, und wir müssen neue Fragen uns ausdenken.
Dann. Ja, das machen wir dann in Ruhe. Die Leute, die wir dann nominieren, gleich am Ende der Sendung, kriegen dann von uns Nachricht mit Fragen.
Genau. So, erste Frage. In welcher Filmwelt würdest du gern leben?
Das ist witzig, weil diese Frage hatten wir schon mal als Hörerfrage separat eingesandt, ne?
Ich meine auch, gell? Mir kam die auch so bekannt vor.
Ja, und? Weißt du deine Antwort noch oder denkst du dir jetzt einfach spontan eine neue aus?
Ich wüsste im Moment keine Antwort. Also nicht, was ich damals gesagt habe. Aber ich vermute schon eher in so einer Jetzt-Welt. Vor allen Dingen ist ja eben das an der Filmwelt Interessante oft die Person, die man in dieser Filmwelt erlebt. Das war, glaube ich, auch damals so der Konsens.
Ja, ich glaube, wir haben damals gesagt, geht es darum, oder was erlebt man da? Und dann eben auch die Frage, was passiert, wenn ich in so eine Filmwelt gehe, in der ich mit meinen Fähigkeiten aus der Hier-Welt überhaupt nicht bestehen kann?
Ja.
Also so, wenn ich sagen würde, ich wäre gern James Bond, dann wäre ich wahrscheinlich nach 5 Minuten tot. Und dann war das halt ein blöder Ausflug.
Du lachst dir die falsche an.
Ja, oder sowas.
Kriegst du nicht rum und dann bist du der Loser James Bond.
Ja, und dafür bin ich aber in allen Kinos gelaufen mit dem kläglichen Versuch.
Leuchti schreibt, er würde gerne in Star Trek leben.
Ja,
ich glaube, das Star hast Trek, du damals auch gesagt.
Star Trek war damals auch meine Wahl. Und ich habe damals dann noch die tolle These aufgestellt, das fand die Claudia so clever, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte Wesley Crusher werden, damit Wesley Crusher weg ist. Also ich gehe da rein, absichtlich in die Figur, der ich nicht begegnen möchte, weil ich ihn nervig finde. Und bin dann halt da und alle, die ich toll finde, sind da und der eine, den ich nicht toll finde, ist weg, weil das bin ja ich. Und dann muss ich nur noch, in dem Augenblick ist es ja auch so, dass die da sind, die finden den ja nicht nervig. Also habe ich auch nicht mit irgendwie blöden Reaktionen zu rechnen oder so. Aber es ist überhaupt die Frage, ob man eine Figur übernimmt oder ob man dazukommt, sozusagen. Ist ja auch noch die Frage. Vielleicht werde ich ja nur irgendwie der nächste Redshirt-Typ, der irgendwie...
So ein olles rote Hemd und gehst direkt drauf. So. Ah, wir müssen mal jemanden Probe beamen. Ja gut, hier, du bist doch gerade neu. Los. Oh nee, ist kaputt gegangen. Ah, na gut, Pech.
Ja. Das blöd.
Kurz, ja.
Na gut. Und du? In welche Welt gehst du?
Ich wüsste keine bestimmte. Ich finde es eigentlich hier schon ganz cool.
Batman?
Nee. Kommt denn der Joker und schneidet mir den Kopf ab oder so? Das wäre nicht so lustig.
Aber das wäre schon eine Ehre, wenn der Joker sich persönlich darum kümmert, dir händisch den Kopf abzuschneiden, dann bist du relativ wichtig. Eigentlich würde das irgendein Handlanger machen lassen oder dich in die Luft jagen oder irgendwie so.
Trotzdem tot.
Ja, schon stimmt schon, ist schon nicht so geil.
Ja. Wie meinst du, wär's bei den Simpsons? Fällst halt auch auf, weil du keine gelbe Haut hast.
Ja. Nee, da würde ich bin ja Simpsons versus South Park, bin ich ja auf der South Park-Seite.
Du würdest in der South Park-Welt leben.
Ja.
Dazu bist du auch ein bisschen 3D.
Ja, die South Park-Figuren sind ja, glaube ich, seit Staffel 2 oder 3 oder so, ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht, werden die auch 3D animiert.
Ach so.
Die sind eigentlich in 3D gemacht und sehen halt vom Rendering-Modell so aus, dass sie möglichst zweidimensional rüberkommen. Aber das hat denen irgendwie die Produktion vereinfacht. Eigentlich sind das alles 3D-Filme, die du da siehst. Die irgendwie von Figuren und von den Kamerawinkeln so sind, dass sie halt zweidimensional wirken. Und vor allen Dingen von den Texturen.
Aha. Carventil schlägt noch Tron vor. Was kommt dann drauf an, in welcher Welt, innen oder außen?
Ja.
Weil wenn du da in dieser Innenwelt gefangen bist, ist auch auf Dauer ganz schön digital.
Tja.
Gut, dafür kann ich jemand wegspeichern und notfalls restoren, wenn du kaputt gehst.
Das ist schon mal ein Vorteil. Also wenn du jetzt halt Star Wars sagst und bist dann irgendwie in so einem X-Wing, der im ersten Kampf irgendwie so den Flügel verliert und irgendwo so runtertrudelt am Rande vom Bild. Das klang regelrecht original, sehr gut.
Dann, ja, ich habe mich doch neulich beworben als Sound Foley Artist. Als
Foley Artist für Star Wars 4. Nee, 7, 9, 12, 100. 8, richtig.
Nee, 7.
7, verdammt.
Es sind ja 6 Folgen gelaufen.
Es wird einfach unübersichtlich. Ja. Okay, also ich bleibe bei meinem Star Trek. Das habe ich letztes Mal schon geantwortet und das finde ich nach wie vor eine gute Idee. Ich möchte Data kennenlernen und ich möchte Picard kennenlernen, um gleich auch noch zu klären, in welches Star Trek ich rein möchte. Aber das hatte ich ja über Crusher schon gesagt.
Ja.
Was
Carventil auch noch geschrieben hat, Wreck-It Ralph.
Ich mach's kaputt.
Das wäre auch ganz lustig in dieser...
Ah nee, ich bin so froh, dass diese alten Computerspiele, wo man irgendwie nur eine Sache machen konnte, dass die vorbei sind. Dann gehe ich lieber nach GTA 5 und bin da irgendwie.
Ja.
Und da kann ich auch nach... Auch
blöd, wenn da jemand einfach mit einem Porsche angefahren kommt und dich ummacht.
Ja, das stimmt. Oh, ich werde so oft bei GTA 5 online, werde ich so oft erschossen von irgendwelchen Idioten, die einfach nur im Online, wenn ich das online spiele, dann laufen da immer irgendwelche Amok-Menschen rum, die einen irgendwie kaputt machen. Und wenn ich Videos online gucke, dann sind da immer so 20 Leute, die irgendwas Cooles zusammen machen und irgendwie mit einem Cargo-Bob irgendwelche LKWs aufs Dach von irgendeinem Haus stellen, um dann zu gucken, was passiert, wenn man damit runterfährt und so. Und wenn ich sowas versuche, Dann bin ich immer nur auf so einem scheiß Free-for-All-Server, wo nur Maniacs rumlaufen und ich dauernd tot bin. Das ist so zum Kotzen. Fürchterlich.
Ja, gut. Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Wir müssen
bei Frage 2 von 11.
Ach, verdammt.
Was war der dramatischste Filmtod?
Kennst du dieses Video von diesem, ich glaube, es ist ein türkischer Film. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber es gibt es auf YouTube als den Worst Film Death Ever oder so ähnlich. Ich werde es verlinken in dem Artikel. Ja, wird so ein Typ erschossen und der hat einen Todeskampf, was Schlechteres und wirklich, also dramatisch trifft es, aber ist nicht gut. Der wälzt sich da rum und wird, also das musst du gesehen haben und das müssen die Hörer auch gesehen haben. Ich werde es raussuchen und verlinken. Das ist der dramatischste Filmtod, den ich je gesehen habe. Aber der auch wirklich der am schlechtesten gespielteste.
Okay, hast du noch einen anderen auf Lager?
Ja, ich... Wenn in Alien natürlich der Typ aus dem Bauch rauskommt, ist vielleicht jetzt nicht dramatisch, aber es schockt einen schon, wenn man es zum ersten Mal sieht. Also kann ich mich noch erinnern? Ja. Das hat mich so ein bisschen mitgenommen. Es geht zwar ganz schnell, insofern ist dramatisch vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber erstmal so ein Filmtod wurde, wenn du es zum ersten Mal erlebst, und das ist jetzt natürlich bei mir auch schon ein paar Jährchen her, aber so ein Moment, wo man denkt so, oh, krass. Oder kannst du dich noch erinnern, ich weiß nicht, wann du das erste Mal Indiana Jones gesehen hast, wenn dieser Typ aus dem falschen Gral trinkt und sich dann so auflöst.
Das weiß ich schon gar nicht mehr, aber ja. Indiana Jones habe ich alle zuletzt geschaut und auch zum ersten Mal, als ich diese Sache mit meinem Fuß hatte, wo ich da auf Krücken gelaufen bin, 4 Wochen.
Oder in dem anderen Indiana Jones, wo sie die Bundeslade aufmachen und man nicht hingucken darf. Und dann schmelzen die doch so.
Ah, okay.
Die werden so ekelig, die zerlaufen so, die Nazis.
Unser Chat diskutiert schon gerade über den Worst Film Death Ever und ist schon verlinkt. Können wir das direkt?
Ja. Oder was ich auch. Es gibt halt immer so Filmszenen in so Kriegsfilmen, die dann wirklich dramatisch sind. So. War das Full Metal Jacket? Wo dieser eine Typ von dem Scharfschützen so langsam erschossen wird, immer mal wieder einen Schuss abkriegt.
Ja. Oh, das
sind so Szenen, die dann wirklich an die gehen, an die Substanz so ein bisschen, wenn man die, also speziell wenn man zum ersten Mal sieht. Ich weiß auch nicht, ob das Wort dramatisch da so das Richtige ist, aber es ist auf jeden Fall, es macht was mit einem. Es arbeitet.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und bei dir?
Also mir fällt irgendwie gar kein so spektakulärer Filmtod, dramatischer Filmtod ein. Also schon, also eben Full Metal Jacket auf jeden Fall. Also ist eigentlich ganz, ganz gut. Sonst versuche ich meistens darauf zu verzichten, dass mir zu sehr dramatische Tote vorgeführt werden.
Ach so, ja, okay. Ja, wenn dann natürlich so.
Kann man natürlich in, weiß ich nicht, 15 Jahren Sneak oder so.
Krebstote in irgendwelchen Beziehungsfilmen und so, das ist dann oft sehr dramatisch, aber ich weiß, was du meinst. Man guckt sich sowas
nicht. Wir haben doch damals diesen Anti-Todesstrafen-Film geschaut, wo er sich umbringt. Und dann irgendwie rauskommen soll, also dass es nach Mord aussehen soll. Es ist aber Suizid und es kommt aber erst raus, nachdem der vermeintliche Mörder hingerichtet wurde. Und das, wie das rauskommt, zu spät, das ist auch sehr dramatisch.
Ich kann dir nicht folgen, ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen.
Oh, doch, du warst mit dem Sneak. Aber es ist halt irgendwie 2001 gewesen, also.
Puh, dann müsste ich jetzt nochmal in mich gehen. Lass uns derweil zur nächsten Frage gehen. Welches Gefährt aus einem Film würdet ihr gerne fahren oder fliegen?
Ich habe mir vor ein paar Stichworte gemacht.
Ja. Ja.
Und bei meinen Stichworten, ich lese jetzt vor, was da steht. Und du musst sagen, was ich wohl hinschreiben wollte.
Okay.
Da steht Barmobil.
Batmobil.
Wieso macht mein Computer Barmobil daraus?
Weil er dich kennt.
Aber so ein schönes Barmobil würde ich auch gern fahren.
Ja.
Nee, das Batmobil mit den ganzen schönen Zusatzfeatures.
Ja, würde ich eher so ein James-Bond-Auto nehmen. So einen schönen Aston Martin, der so Raketen drin hat oder so.
Aber ernsthaft, wann hast du zum letzten Mal auf der Autobahn dir überlegt, jetzt wäre es ganz gut, da vorne irgendwie einen Riesenstau zu produzieren und 4 Menschen zu töten?
Ja, vielleicht in der
gestern
konkreten okay. Ausformulierung nicht so unbedingt, aber dass ich so im Auto sitze und das Auto vor mir anschreie, das kommt schon häufiger mal vor. Ist vielleicht auch ganz gut, dass ich in dem Augenblick keine Rakete so auf Knopfdruck zur Verfügung habe. Wer weiß, vielleicht würde ich schwach werden, das will man ja auch nicht. Nee, aber ansonsten würde ich natürlich wahrscheinlich ehrlich gerne irgendwie sowas Future-mäßiges so. So einen lustigen, was weiß ich, so ein Podracer aus Star Wars oder so. So diese Fahrzeuge, die da so rumschweben, wo mit Luke im vierten Teil so über diese Wüste so drüber schwebt. Ja. So ein Ding irgendwie. Oder
hier dieses Skateboard aus Back to the Future.
Ich bin heute mal wieder Skateboard gefahren, ja. Genau, gute Idee eigentlich, so ein Hoverboard.
Ja. Wenn du da nur Luftwiderstand und keinen Rollwiderstand hättest, das wäre schon geil.
Ja, genau. Das wäre super. Oder halt irgendwas, was richtig fliegt, so was im Weltraum kann. So ein X-Wing oder so.
Ja, das wäre natürlich auch cool.
Aber die sind dann wahrscheinlich oft zu groß. Also wenn du jetzt mit so einem X-Wing hier auf der Erde hast,
den kannst du halt nicht in die Garage packen. Zum
Supermarkt, dann versuchst du den. Ich tue den mal eben auf dem Supermarkt parken. Ich glaube, so ein X-Wing ist verdammt groß. Da brauchst du echt mal so 8 Parkplätze nebeneinander frei.
Bei dir reicht es wahrscheinlich, wenn du hinten auf den X-Wing draufkletterst und vorne einfach wieder runter, dann bist du ja schon im Supermarkt.
Das ist in meinem Fall jetzt wahr, aber wenn ich zum Getränkehändler will.
Ja, gut.
Oder, na gut, ich meine, bei so einem normalen Supermarkt, der so freistehend ist, nicht wie der hier in so einem Gebäude drin, da kann ich ja dann auf dem Dach landen. Das ist okay.
Ja, das geht.
Die beschweren sich dann wahrscheinlich, wenn sie, hey, was soll das? Landen sie da mit ihrem X-Wing auf meinem...
Aber es ist auch schwierig, das zu parken, so ein X-Wing.
Ja.
Ja, wahrscheinlich bräuchte man irgendwo am Frankfurter Flughafen einen Stellplatz für den. Dann so ein Hover-irgendwas-Fluggerät, mit dem man da hinfliegen kann.
Wie das aussieht, haben wir ja neulich schon in diesem Video gesehen.
Oh, das war so gut. Habt ihr bitte alle dieses Video geschaut, wo man...
Der Sternzerstörer am Frankfurter Flughafen geparkt war? Sehr schönes Video.
So toll. Unbedingt gucken.
Okay, Frage 4. Welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
Wenn es mir schlecht geht, verbinde ich oft irgendwie zusammen mit Krankheiten oder so. Bei mir, wenn es mich irgendwie so ausrüsselt, dass ich nicht mehr arbeiten gehe, dann habe ich meist Migräne und dann will ich echt gar nichts schauen. Also es ist ganz selten, dass ich mal wegen anderer Krankheiten ausfalle.
Ja, also ich gucke jetzt, das letzte Mal, als ich krank war, habe ich einfach neue Filme geguckt, nichts irgendwie Altes ausgebuddelt. Aber um die Frage jetzt zu beantworten, würde ich sagen, Nackte Kanone oder Hotshots.
Okay.
Da geht es mir dann immer gut danach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde, glaube ich, Rules of Attraction auf die Liste schreiben.
Sehr gut. Nächste Frage, liest du vor.
Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
Ha. Habe ich neulich besprochen, Hip-Hop Hood. Sehr quatschiger Film, für den man sich eigentlich nur schämen kann. Ich war nie so ein wirklich großer Hip-Hop-Hood-Fan, aber ich fand den irgendwie witzig und ich kann heute nur noch bedingt verstehen, warum. Ich muss zwar immer noch lachen, es ist immer noch so, aber ich kann es nicht rational begründen, warum das überhaupt funktioniert. Und ansonsten weiß ich nicht. Also wenn man sich für Hot Shots 2 schämen muss, dann schäme ich mich meinetwegen auch dafür, aber eigentlich nicht. Es sind halt so Quatschkomödien, die ich super finde.
Ja gut, aber die haben ja heute einen gewissen Kultstatus.
Ja, ansonsten keine Ahnung.
Ich habe eigentlich auch nichts so...
Wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendeinen habe, wo ich sage, oh Gott, das darf ich echt gar nicht laut sagen.
Mir ist auch jetzt keiner eingefallen. Ich habe die letzten Tage schon mal überlegt. Aber, ja.
Gut, wir haben schlechten Filmgeschmack, aber wir stehen dazu, das ist der Unterschied. Deshalb können wir diese Frage nicht beantworten.
Wir schämen uns halt nicht dafür.
Richtig.
Ja, ich habe früher ganz gerne Knight Rider geguckt. Das finde ich mittlerweile ein bisschen peinlich. Ich habe da noch nicht mal wieder reinschaltet. Das ist ganz schön scheiße.
Ja, Knight Rider. Ja. Du bist Deutscher, da musst du David Hasselhoff-Fan sein. Das hört man ja immer.
Ja.
Der hat ja die Mauer umgesungen, das wissen wir ja alle. Höchstpersönlich.
Ach so, ja, stimmt.
Deshalb. Also, Frage 6. Was ist dein Lieblingspodcast oder Blog und warum?
Sneakpot.
Ja, es ist.
Eigene zählen nicht, oder?
Eigene zählen nicht, glaube ich.
Okay. Zurzeit höre ich sehr viel Bildungstrinken. Was heißt sehr viel? Also immer samstags, wenn es rauskommt.
Die veröffentlichen ja einfach in einem Takt. Man hat ja keine andere Chance. Man muss ja sehr viel hören.
Ja, ist ganz schön.
Der Herr Meier hat ja in der Sendung, die ich mit ihm geführt habe, zu mir gesagt, das macht dich fertig, oder? Und ich konnte nur sagen, ja, das macht es. Ja, aktuelle Folge 20, amerikanischer Whisky. Interessant war bei uns, glaube ich, auch. Nee, bei uns war Folge 18, oder?
17.
17, ach schade. Ich hätte es lustig gefunden, wenn es auch 20 gewesen wäre. Ja, Bildungstrinken ist schön, würde ich jetzt aber nicht als meinen Lieblingspodcast bezeichnen. Worauf freue ich mich am meisten, wenn es in meinen Feedreader fällt? Wahrscheinlich Freakshow. Im Moment. Die mag ich einfach sehr gern irgendwie. Ansonsten.
Ich freue mich auch immer über Santiki Lounge. Auch wenn ich mir letzte Woche mal wieder mit ihm streiten musste.
Ja, nee, das würde ich jetzt auch nicht. Das ist mir auch zu quatschig, zu belanglos.
Ja, genau.
Nee, also Freakshow würde ich schon relativ weit oben aufhängen. Aus dem Vrindt-Universum höre ich am liebsten die Vrindheit mit Alexandra Tobor. Das finde ich immer sehr unterhaltsam. Und ansonsten aus der amerikanischen Richtung immer noch This American Life. Neue, wenn sie nicht Wiederholungen senden, sondern wenn sie neues Material senden, This American Life immer noch großartig.
Oh, Serial finde ich natürlich auch. Also ist jetzt fertig, aber.
Hast du jetzt angefangen zu hören?
Habe ich durchgehört.
Und?
Irgendwie innerhalb von 5 Tagen oder so. Oder einer Woche.
Okay.
Ja. So super.
Glaubst du, dass das war?
So gut produziert. Nee, ich glaube, das war sein Kumpel da, dieser andere Typ.
Jay.
Ja, Jay.
Okay.
Ja.
Naja, es ist schwierig. Es bleibt schwierig.
Ach, ja, aber das ist eben das Spannende an der Serie. Das muss eben nicht am Schluss, irgendwie, ich habe die ganze Zeit so gedacht, so ja, irgendwie am Schluss muss doch klar sein. Also so lernt man es ja irgendwie im Krimi und sonst irgendwas.
Ja, aber es ist halt ein echter Fall, ne? Der folgt halt nicht irgendeinem Drehbuch und einer schönen Spannungsbogen. Der ist halt so, wie er ist.
Genau. Und das ist halt, auch wenn dann irgendwann später noch mit reinkommt, dass sie eben noch mit anderen Leuten spricht, die die Sendung gehört haben und so, dass sich Leute wieder melden und hin und her. Wirklich toll. Und so unglaublich gut produziert.
Ja, aber das ist derselbe Stil bei This American Life auch. Nur halt mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Geschichten zu unterschiedlichsten Themen.
Und vielleicht soll ich das mal hören.
Solltest du tun. So.
Kommt jetzt zu nichts hier. Lieblingsblog?
Nächste Frage.
Lieblingsblog?
Ach so, Lieblingsblog. Oh Gott. Da auf die Frage bin ich nicht vorbereitet.
Genau so. 300 Blogs im Feedreader.
Ja, genau. Mein Feedreader ist knallvoll. Und ich müsste ihn jetzt mal finden. Oh Gott, auf dem Computer benutze ich ihn nie. Ich lese den immer nur irgendwie mobil. Und
unterwegs.
Ja. Oh, jetzt bin ich nicht eingeloggt. Komm, geh mir fort.
Das wird wohl nix.
Nee, ich glaub's auch. Doch, der One Password hat's gelöst.
Oh ja.
Ja, unter den Apple-Blogs würde ich sagen iPhoneBlog.de. Aber das ist so, um die News Sucht zu stillen. Unter den Blogs, die wirklich Texte schreiben, mag ich Herzdamengeschichten sehr und den Kiezneurotiker.
Kenn ich beide nicht. Siehst du mal.
Tja, siehst du mal. Also Herzdamengeschichten.
Können wir die nominieren? Können wir das nominieren oder nicht?
Nee, macht er eh nicht mit. Herzdarmgeschichten ist Maximilian Buddenbohm, heißt der Herr. Und der schreibt über seine zwei Söhne und über Hamburg. Mhm. Und die Söhne und über natürlich über seine Frau, die Herzdame. Und er hat eine wunderbare Art, darüber zu schreiben. Die Söhne sind so angefangen zu lesen, habe ich, da war der Sohn 1 irgendwie 1-2 Jahre alt. Und Sohn 2 wurde gerade geboren. Irgendwie so, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, irgendwie so aus Erinnerung, würde ich sagen, ungefähr. Und dann hat er, jetzt sind die irgendwie ein paar Jahre alt, was weiß ich, 6 und 4 oder sowas. Und da werden dann immer so Sachen zitiert, wie die mit ihm umgehen, wie die reden, was sie jetzt so können und was sie so für, wie die Welt sehen, wie die Welt beobachten. Und das ist total lustig geschrieben.
Okay, cool.
Und der Kiezneurotiker wohnt irgendwo in Berlin und regt sich eigentlich immer nur auf über das, was um ihn rum ist. Der könnte eigentlich immer nur, der hat immer die Hasskappe auf. Das ist großartig.
Das ist mir zu anstrengend.
Es gibt so eine wiederkehrende Rubrik beim Kiezneurotiker, die heißt: Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Honk. wenn er mal wieder irgendwem begegnet ist, der ihn ob seiner Dämlichkeit beeindruckt hat, dann gibt es diese kurze Abhandlung, was dem da wieder widerfahren ist. Ja.
Okay.
So, nächste Frage.
Über die Existenz welchen Fabelwesens würdest du dich am meisten freuen?
Den Yeti.
Die Minions.
Oh, ist das ein Fabelwesen?
Ist das für mich ein Fabelwesen?
Okay, dann gehe ich
mit Minions umher.
Auch, um Gottes Willen, ja, da bin ich sofort dabei. Ich will auch, dass Minions hier in diese Welt kommen.
Das wäre total super, oder?
Das wäre super. Ja. Nee, ansonsten, ich keine Ahnung, Fabelwesen. Also sagen wir jetzt alles einfach fiktive Viecher, die es nicht gibt, ja.
Ja.
Dann fände ich auch toll, wenn Wally um die Ecke kommen würde.
Wally?
Wally!
Ich habe neulich einen Podcast gehört, haben sie Wally besprochen.
Das war auch, glaube ich, entweder Spätfilm oder Cinecouch, einer von beiden. Das war auf jeden Fall Rhein-Main, da bin ich mir sicher.
Podcast Rhein-Main.
Ja. Also, Minions. Wir fordern Minions, Real-Life-Minions.
Das wäre total super. Auch wenn sie wahrscheinlich nerven in echt.
Ich stell vor, auch in der Menge, wie die dann da bei Gru da in seinem, wo er seine Rakete da aufbaut. Das sind ja Hunderte, Tausende.
Ja, genau.
Dann machst du mal die Tür auf und dann kommen die alle raus und dann hast du hier so auf der Zeile plötzlich so 500 Minions rumrennen. Ich glaube, die würden sofort geklaut werden. Jeder würde einen unter den Arm nehmen und mitnehmen. Und dann aber bitte auch diese pinken, diese bösen Minions.
Ja.
Die möchte ich unbedingt auch haben. Womit dann auch geklärt wäre, dass wir uns auf diesen Film freuen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn die vernünftig wären und da hier wirklich mal Ordnung schaffen würden, so, es wäre doch super.
Bido, Bido, Bido. Ja. Nächste Frage.
Genau, bitte.
Welche Erfindung oder Entdeckung würdest du gerne noch miterleben?
Weltraumtourismus.
Ja.
Bezahlbar.
Das ist aber keine, also ja, das Wort bezahlbar ist daran sozusagen das, was noch entdeckt werden muss. Ansonsten ist das ja schon da.
Ja, aber also was muss ich denn auf den Tisch legen, damit ich da hochfliegen kann?
Viel, aber es gibt ja ein paar reiche Leute, die das schon gemacht haben. Also das ist ja an sich schon in der Welt. Aber natürlich bin ich da schon dabei zu sagen, ja, das muss machbar werden für normale Verdiener.
Ja, also natürlich wird sowas immer ein bisschen teurer sein als ein normaler Urlaub auf Malle, aber...
Also ich will bitte die Erfindung des fliegenden Autos noch miterleben.
Lebe nett.
Und die Erfindung der wirklich in der Praxis anwendbaren Fusionskraft. Also ich will, dass wir die quasi das Erdöl loswerden. Dass wir Fusions- oder generell die fossilen Brennstoffe, dass wir diesen ganzen Atomausstieg, Quatsch, Unfug, Diskussionen beiseite legen können und sagen, so, hier ist der Fusionsreaktor, das geht jetzt. Thema erledigt. Unendlich Energie für diese Welt. Super.
Das CO2, wär schon nicht schlecht.
CO2-Problem gelöst. Alles gut.
Mhm.
Das möchte ich bitte. Das ist, die Future muss jetzt mal delivern hier, sonst kommen wir nicht weiter. Herr Giesbert,
yeah.
Frage 9.
Welche Verschwörungstheorie ist die absurdeste? Was ist das für eine Frage?
Ja, wie sicher bist du denn in Verschwörungstheorien? Wie gut kennst du dich aus?
Gar nicht. Ich finde das alles total absurd.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht damit befassen kann aus humoristischen Zwecken.
Ja, das ist mir wieder zu anstrengend. Also, oh,
nee. Das heißt, du weißt auch nicht, wer Dr. Axel Stoll ist.
Nee.
Das muss man wissen. Ist Physik. Na gut, dann weißt du es nicht. Welche ist die absurdeste? Hohlerde finde ich schon ziemlich weit hergeholt. So.
Dann lieber Minions. Echt? Ernsthaft?
Hast du den Trailer für Iron Sky 2 gesehen? Oder hast du Iron Sky überhaupt gesehen? Das ist ja auch ein wunderbarer Verschwörungstheorie-Film mit Mondnazis und so.
Nee. Ironski.
Ironski, mal der polnische Nachbar. Ja, dann gibt er denn jetzt Ironski 2 und da im Trailer reitet Hitler in der Hohlerde, also in der Erde drin, auf einem Dinosaurier und kommt dann da angeritten in dem Trailer und redet mit der Figur, die gerade irgendwie den Übergang von oben Erde nach Hohlerde gemacht hat.
Ah, okay.
Ja, also ansonsten...
Dinosaurier finde ich auch eine absurde Verschwörungstheorie.
Was?
Diese Sache mit den Dinosauriern.
Die Dinosaurier, die sind ja eine der größten. Nee, also ich sag mal Hohlerde, das ist echt grotesker Unfug. Und was auch ein echter Lacher ist, ist diese ganze Homöopathie, aber da... Das ist auch eine ziemliche Verschwörungstheorie, dass das funktioniert.
Wollte mir heute wieder jemand andrehen. So. Sehr schön. Ja, wenn du hier so Migräne hast, dann nimm doch mal so Ja. Ich habe schon mal versucht, mir eine Nadel in den Oberschenkel zu pieksen. Es hat auch nicht geholfen gegen Migräne. Warum machst du denn das? Egal.
Ja. Nee, man gibt doch gegen Homöopathie diese Überdosierungsdemonstrationen. Das finde ich total witzig. Wo dann alle Leute auf so eine Demo gehen und sich mit Homöopathie absichtlich überdosieren. Und die einfach so ein ganzes Röhrchen von den Zuckerkügeln auf einmal essen.
Oh Gott.
So ist finde ich schön.
Das ist eine schöne Art von Flashmob. Das gefällt mir gut.
Ja, so. Das Problem bei dieser Art von Flashmob ist nur, dass du vorher diesen Quatsch kaufen musst.
Das ist teuer, gell?
Und damit indirekt sozusagen den finanzierst, gegen den du demonstrierst. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht füllt man sich einfach kleine eigene Zuckerkügelchen in so ein leeres Glas, was man irgendwem wegnimmt, von dem man weiß, dass er diesen Quatsch öfter kauft.
Kann ich auch M&M's nehmen? Die mag ich noch lieber.
Nee, die sind zu groß. Es müssen so kleine weiße Kügelchen sein.
Ach so.
Egal. Frage 10. Würdest du in der Matrix bleiben oder in die echte Welt gehen und warum? Das ist eine verdammt gute Frage.
Ich glaube, ich bin nicht heldenhaft genug. Ich würde in der Matrix bleiben und entspannt da weiterleben.
Ha.
Also dann würde sich ja zu heute nichts ändern.
Die Sache ist halt,
ausgeht, würde es nur schlechter.
Die Sache ist halt, jetzt weißt du ja, was dich auf der anderen Seite erwartet. Und die Frage, die du da gestellt bekommen hast, ist ja, sozusagen, du bist...
Von allem Wissen.
Ja. Ja, genau. Du bist da in deiner Welt und jetzt sagt dir jemand, es gibt hinter dieser Welt noch die reale Welt. Das, was du hier siehst, ist fake. Und die reale Welt ist nicht so angenehm. Aber wenn du es wissen willst, dann kannst du nicht zurück. Und jetzt entscheide ich. Kommst du mit und wir zeigen dir alles oder bleibst du hier und machst weiter Schafs-Dingsbums? Nee, wie heißt es? Schafsherde, hier Hamster im Rad und so. Und erfährst nicht.
Das Hamsterschaf.
Das Hamsterschaf, ja. Ich habe heute einen Comic gesehen von Nicht Lustig. Da hat ein Schaf steht zwischen lauter Wölfen und hat sich selbst so ein Wolfsfell drüber gezogen. Und oben drüber bei dem Comic steht, er hat alles falsch verstanden. Einfach alles. Und dann siehst du diese Denkblase von dem Schaf mit dem Wolfsfell und sagt, und gleich springe ich raus und fress einen. Es hat halt alles falsch verstanden. Ja, nee, ich glaube, ich wäre auch nicht heldenhaft genug, um da irgendwie den krassen Kampf zu führen. Aber ich glaube trotzdem, dass meine Neugier mich besiegen würde, wenn da einer kommt und sagt, das hier ist alles fake und komm mal mit hinter diese Kulisse. Und ich hätte genügend Grund anzunehmen, dass der die Wahrheit sagt. Und so ging es ja Neo. Er hatte ja schon immer dieses Gefühl, dass da mehr ist und dass er das irgendwie rauskriegen muss. Und wenn dann jemand kommt und sagt, so jetzt, du scheinst neugierig genug zu sein, hier ist die Tür, da musst du durchgehen. Und alles andere, was du vorher gemacht hast, ist eh fake. Ich glaube, ich wäre einfach zu neugierig, das passieren zu lassen. Auch wenn ich dann auf der anderen Seite rauskomme und wahrscheinlich feststelle, dass das mir alles 4 Nummern zu groß ist, was ich da reingestolpert bin. Wenn ich das vorher nicht wüsste, würde ich da wahrscheinlich trotzdem durchmarschieren und das wissen wollen.
Okay.
Aber es war nur eine Vermutung. Es würde sich rausstellen, ob ich es dann wirklich mache.
Ich glaube, mein Problem wäre, dass du, wenn du da drin bist, dann weißt du das ja, dass es eventuell einen draußen gibt. Also wenn dir das jemand gibt, sagt, dann ist halt irgendwie...
Naja, nee, ich glaube, die Sache war ja schon, wenn du diese andere Pille nimmst, dann vergisst du das wieder und wachst wieder auf und bist back to normal.
Ach so.
Naja, 11. Frage.
Wie findest du eigentlich Kettenbriefe?
Finde ich ja eigentlich doof, ne?
Ich auch. Aber den hier finde ich ganz schön. Also
ist ja auch ein Award. Das ist ja kein Kettenbrief, das war ja ein Award. Ja,
basically ist es aber ein
ja. Kettenbrief. Wir müssen uns jetzt neue Fragen ausdenken.
Ja.
Auch 11 Stück, wenn ich das richtig, oder? Ist es vorgegeben? Wir lesen das nochmal nach. Wir werden das nochmal nachlesen und werden uns neue Fragen ausdenken und wir sollen dann jetzt auch irgendwie Leute nominieren, die das losgezogen haben, unsere quatschigen Fragen beantworten zu müssen.
Ja.
Und ihr kennt uns ja, wir sind so hin und her gerissen zwischen dem Cocktail und dem Alkohol. Nein. Schnitt aus. Zwischen dem Cocktail und dem Film, also zwischen dem Alkohol und dem Film. Und so wird dann wohl auch unsere Fragenmischung aussehen. Die ein oder andere haben wir schon. Aber das schicken wir dann per Mail an die entsprechenden Kandidaten. Und wir haben jetzt also ein bisschen bunt gemischt zwischen Podcastern und ein bisschen Blogger, ein paar von unseren Hörern. Also, lies vor, Giesbert. Wen nominieren wir?
Den Erik vom Kinocast.
Richtig, das ist mal Punkt 1.
Ja, dann wollten wir eigentlich Bolein nominieren, aber der hat schon beantwortet. Aber wenn er Lust hat, wir schicken ihm die Fragen trotzdem. Wenn er Lust hat, kann er unsere auch noch beantworten.
Genau, muss er aber nicht, weil wir wollen ja deinen Blog da nicht mit solchen Posts spammen müssen.
Ja, der ist ja nicht unbedingt der größte Stöckchenfreund.
Es ist ja immer keiner und dann machen sie doch alle mit.
Oh, ist
ja
auch
ganz. Ja, Frage 11. Den Nerd Talk?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da waren wir auch schon zu Gast. Ein weiterer Podcast, wo wir beide schon zu Gast waren, das Bildungstrinken.
Ja.
Wir sprachen vorhin davon. Ich weiß nicht, wie toll die das finden, Stöckchen zu bearbeiten, aber wir werfen ihn einfach mal hin und vielleicht fangen sie ihn, vielleicht kriegen sie ihn auch nur einen Kopf, wir werden sehen.
Genau. Robertkrüger.de
oder? Was? Nein. Aber danke, dass du meinen Blog nochmal plugst hier.
Ja, ja.
Lesen Sie Robertkrüger.de, ich schreibe selten, aber dann wenig. Ja. Dann haben wir mal damals zu diesen lustigen Aktionen Podcaster wichteln.
Ja.
Mussten wir mal eine Sendung aufnehmen für das digitale Grundrauschen. Und so viel Koffein konnten wir gar nicht zu uns nehmen, wie wir damals haben wollten. Ich habe den Herrn Jan, heißt er glaube ich, Jan Giesmann, dann auch kennengelernt jetzt auf dem 31C3. In Wirklichkeit wirkt er nicht so überdreht wie in der Sendung. Den werfen wir das Ding auch rüber.
Ja, auf jeden Fall. Unserem Hörer Hellkau, damit er endlich mal wieder was in seinem Blog schreibt.
Aha, okay.
Der letzte Post war von irgendwann, ich glaube sogar Januar und davor war es März.
Ja.
Da kann man ja mal wieder zwischen.
Da kann man mal wieder aktiv werden.
Ja.
Dann unserem Hörer Gnislev, der hat ja auch eine Webplattform, die sich mit Sneakfilmen unter anderem befasst, sneakfilm.de. Ich glaube, das ist nur zum Lesen, gell? Das ist ohne Audio.
Ich glaube, es ist ohne Audio. Ich habe da jedenfalls noch keinen Ton gefunden.
Vielleicht müssen wir da auch mal aufgeklärt werden. Ja, da werfen wir das auch hin. Und zu guter Letzt?
Dem Willems.
Auf dem
Willems.net.
Genau. So, damit ist die Pflicht des Liebster Awards erfüllt. Wir haben uns mit den Fragen Mühe gegeben. Und ja. Es hat mal wieder Spaß gemacht, live zu senden.
Im Chat stimmt.
Kam
zack, da merkt man direkt, dass man nicht aufgepasst hat. Das Grundrauschen hatte den Liebster Award auch schon. Naja. Ja,
dann habe ich wahrscheinlich nicht aktuell genug gehört. Ist egal. Vielleicht wollen die ja unsere Fragen auch nochmal beantworten oder eben auch nicht. Aber siehst du, dafür ist das gut mit dem Live-Senden, wenn man so einen Chat hat.
Ja,
Der ist schon gut. Das ist
echt gut.
Ja. Und jetzt haben wir das vom Setup hier, weil bisher haben wir ja immer nur live gesendet, wenn wir uns gemeinsam getroffen hatten, weil wir dann nicht diese Skype-Schaltungsdings machen. Und da muss man ja mal sagen, einen herzlichen Dank an Ultraschall, an Ralf Stockmann und das restliche Ultraschall-Team für diese fantastische Mod-Version von Reaper, mit der solche Sachen jetzt einfach gehen. Und ich brauche nicht mal mehr ein Mischpult. Früher hatte ich hier so ein Mischpult und irgendwelche Subkanäle und Send-Returns und Quatsch und Tu und Mach und Tod. Mit zwei verschiedenen Soundkarten habe ich hier gearbeitet, damit ich genügend Kanäle habe und Kabel dran stecken kann. Brauche ich alles nicht mehr. Ist total großartig.
Das ist echt gut.
Ja. Live senden und skypen in einem. Gut, dann sage ich tschüss und wir hören dann nächste Woche, was wir in der Sneak gesehen haben durften.
Ganz genau. Bis nächste Woche, liebe Hörer.
Tschüss.
Tschüss.